Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Okay, das ist an, wunderbar.
Rück mal ein bisschen näher.
Gut, dann. Bitte? Ja, das wird jetzt. Kriegen wir das noch irgendwie halbwegs aufgestellt?
Der sieht schöner aus als der.
Dann tauschen wir einfach. Dann lege ich den erstmal nur so hin. Okay, dann fangen wir an mit der ersten Veranstaltung hier auf dem Forum Autoren at Leipzig. Herzlich willkommen zum Messesamstag. Schön, dass alle sich durch das Schneechaos haben kämpfen können. Das ist ja dann doch etwas unvorbereitet anscheinend für die Stadt gewesen und für uns alle. Es hat leider auch tatsächlich zwei unserer Autoren getroffen, die hier eigentlich mit uns, mit Sissi und mir auf der Bühne hätten sitzen sollen. Carina Brot-Beckham, Kochbuchautorin, ist aus Erfurt angereist und mittendrin hieß es dann, der Zug kommt nicht weiter und fährt jetzt zurück. Und da sie auch im sechsten Monat, glaube ich, schwanger ist, haben wir gesagt, nee, das machen wir jetzt auch nicht. Also fahr lieber heil nach Hause. Und Axel Schwab, da hoffen wir noch, dass er den direkten Weg zur Bühne findet. Er hat sich noch nicht weiter zurückgemeldet. Letzter Stand war kurz vor Leipzig. Aber Sissi ist da. Wunderbar, ich bin nicht allein.
Genau.
Das heißt, wir können wunderbar über unser Thema heute hier sprechen. Ich stelle dich ganz kurz vor, wer Sissi noch nicht kennt, Sissi Kanziora, den meisten wahrscheinlich als YouTuberin bekannt von ihrem Kanal Typisch Sissi, der wird auch schon genickt, ja, sehr gut. Der YouTube-Kanal hat über 230.000 Abonnenten, also gewaltig groß, und du hast da alles Mögliche, also bist gestartet damals mit Beauty, Lifestyle, hast dich aber jetzt weiterentwickelt und du lässt gerade viel laufen unter dem Hashtag Nur was ich mag. Dein erstes Buch, hier vorne auch der Ratgeber Nur was ich mag, Leben kann so einfach sein, ist da auch unter diesem Hashtag entstanden. Mittlerweile auch ein Terminkalender für 2018 und ganz neu ein Trainingsplan. Hau rein, und du hast auch dein T-Shirt da an. Wunderbar.
Und meine Tasche.
Und deine Tasche, genau. Alles gebrandet. Hervorragend. Schön, dass du da bist. Schön, dass du dich durch den Schnee kämpfen konntest. Heute Morgen war ja auch schon wieder schwierig. Du bist ja zum Glück gestern schon angereist und warst mit uns auf dem Bookdate.
Genau.
Und da haben einige schon ein bisschen was erfahren. Aber wir wollen jetzt noch ein bisschen tiefer einsteigen. Ein bisschen was über Thema Sachbuchratgeber im Self-Publishing erzählen. Und du kannst da so ein paar Insights bieten, was man beachten sollte oder wie man halt dann entsprechend auch mit Sachbuchthemen begeistern kann. Was gehört denn aus deiner Sicht zu einem guten Ratgeber, einem guten Sachbuch, das auch Leser begeistern kann?
Also wenn man wirklich begeistern und mitreisen will, dann ist es halt ausschlaggebend, ob man selber vom Thema begeistert ist. Also sprich, für mich war das Thema so wichtig, ich habe das gerade gelebt, ich habe selber die Entwicklung durchgemacht und habe das dann eben in den Ratgeber verpackt, sozusagen. Also ich lasse da halt auch viele persönliche Gedanken einfließen, und Emotionen wecken halt nun mal Begeisterung, und ich finde, das gehört halt auch eben in den Ratgeber rein.
Das Authentische auch,
genau.
Entsprechend, genau. Du bist ja, hast dich zur Expertin in deinem Gebiet jetzt entwickelt, über deinen YouTube-Kanal. Also bei dir ist es das Thema, viele kennen das unter dem Schlagwort Minimalismus, aber das ist es ja nicht, was du machst, sondern das ist ja etwas, vielleicht magst du mal kurz erzählen, was dein Thema da ist, bei Nur was ich mag?
Ja, also ich komme halt ursprünglich von einer Kaufsucht. Also keine Sorge, ich habe mich jetzt nie in Unkosten gestürzt, aber ich musste tatsächlich jede Woche in die Stadt irgendwas kaufen, sonst war ich nervös, es ging nicht anders. Also es war auf jeden Fall eine Stufe von Kaufsucht. Und das heißt, auch durch meinen YouTube-Kanal, wo man immer wieder PR-Samples bekommt und bei Events Goodie-Bags bekommt, hat sich so eine Masse angesammelt gehabt. Und für mich war es einfach schier unmöglich, von so einer Masse auf Minimalismus, in meinem Kopf leere Räume zu kommen. Und es hat mir auch Angst gemacht. Also dieses Minimalismus war mir irgendwie zu extrem. Und ich habe mich dann so langsam vorgetastet in das Thema und habe dann gedacht, nein, ich mache nur, was ich mag. Und so kam es dann auch zu diesem Begriff. Und das Feedback von den Lesern oder auch von meinem YouTube-Kanal, weil dazu gibt es auch eine Videoreihe, ist halt immer, das macht mir keine Angst, nur was ich mag. Also das ist was, womit ich umgehen kann. Und man kann daraus ja auch wirklich in jedes Extrem gehen, was man möchte. Also man kann ja auch den klassischen Minimalismus damit leben. Und so kam das.
Und den Inhalt hattest du ja im Vorfeld über deinen YouTube-Kanal gepostet oder beziehungsweise verbreitet unter dem Hashtag Nur was ich mag. Da hast du dann schon entsprechende Videos hochgeladen. Wie kam denn für dich der Schritt rein in das Buch?
Also auf meinem YouTube-Kanal habe ich im Prinzip nur gemeinsam aussortiert. Also ich habe verschiedene Bereiche in der Wohnung mir ausgesucht, wo ich zum Beispiel den Kleiderschrank aussortiert habe oder mal die Küchenschublade. Immer so einzelne Bereiche, aber für mich ich habe halt gemerkt, es reicht ja nicht nur auszusortieren, man muss ja auch das, was neu reinkommt, behandeln. Und dazu Videos zu machen, war für mich nicht so greifbar und ich wollte das lieber eben klassisch aufbauen mit einem Inhaltsverzeichnis und einer Logik. Und ich habe halt nach der Bachelorarbeit total vermisst, was so Strukturiertes zu schreiben. Dann habe ich meinen Businessplan geschrieben für meine Firma und fand das auch ganz toll und dachte ich, ach, so ein Ratgeber geht ja auch in die Richtung. Also auch eben Inhaltsverzeichnis, Aufbau, strukturiertes Arbeiten, wissenschaftliches Arbeiten, auch mit Quellen und Recherche. Und ja, irgendwie hat es alles dann zu diesem Buch geführt.
Genau, also du hattest eigentlich schon Inhalt, Content halbwegs in der Schublade, also durch die Kanäle. Manche haben es ja vielleicht schon auf andere Art und Weise, über einen Blog beispielsweise. Und dann hast du dich tatsächlich auch nochmal mit diesem Thema stark befasst. Du hast wirklich recherchiert, du hast wissenschaftlich fundiert auch dann sozusagen gearbeitet.
Genau, aber mir war es halt wichtig, dass es kein Sachbuch wird, sondern eben ein Ratgeber, wo ich meine Persönlichkeit einfließen lassen kann und ich jetzt nicht so immer auf andere verweise, sondern tatsächlich auf meine Erfahrungen. Aber ich habe natürlich auch andere Menschen genannt in meinem Buch, die mich inspiriert haben in der Phase, wo ich geschrieben habe. Also auch andere YouTube-Kanäle, vorwiegend auch aus den USA. Da ist es ja mit dem Thema Minimalismus und Speed Cleaning total aktuell auch und schon weiter verbreitet als hier in Deutschland. Und auch Magic Cleaning, das war natürlich auch ein Buch, was ich gelesen hatte. Und kann ich nach wie vor empfehlen, weil sie halt auch super Tipps gibt, wie man dann den Schrank an und für sich organisiert. Also wenn man aussortiert hat, wie kann man das jetzt organisieren?
Das klingt jetzt so ein bisschen auch durch, was ja ein großer Vorteil im Self-Publishing ist. Du kannst Trends früh bedienen, du kannst Nischen besetzen, die vielleicht durch Verlagsbücher noch nicht so abgedeckt worden sind, weil man auch vielleicht die Zielgruppe nicht wirklich abschätzen kann. Du hast jetzt schon eine große Zielgruppe durch deinen Kanal gehabt. Wie schaffst du es jetzt sozusagen für dich, diese Nische nachhaltig zu besetzen, sodass du auch eine Sichtbarkeit bekommst und das Thema sozusagen dann auch mit dir in Verbindung gebracht wird?
Kannst du die Frage anders stellen?
Du hast es ja schon, du hast das Ganze jetzt ja unter diesem Hashtag Nur was ich mag gemacht und du hast ja auch schon deinen Terminplaner da, also du baust ja gerade auch so eine ganze Welt rund um dein Thema auf.
Genau, also ich habe ja mit den materiellen Dingen gestartet und so ist auch das Buch eben, geht's um die materiellen Dinge, also um alles, was man in der Wohnung so hat. Und als ich da die Basis geschaffen hatte, also auch für mich, ich habe da eine Challenge im Buch, die habe ich auch gemeinsam mit meinen Zuschauern nochmal gemacht auf meinem Kanal letztes Jahr. Und habe dann gemerkt, okay, den Bereich habe ich jetzt im Griff, jetzt fehlen die ganzen anderen Bereiche in meinem Leben. Und zum Beispiel war es halt so, dass ich immer drei Bücher mitgeführt habe, ein Bullet Journal, einen Notizblock und einen Kalender, also ein Filofax. Und ich war mit keinem der drei Sachen so richtig zufrieden und habe dann eben hier diesen Planer erstellt, weil ich halt auch Grafikdesignerin bin und habe dann gedacht, cool, wenn ich das schon für mich dann teile ich das einfach mit allen und so entdecke ich halt nach und nach die Sachen. Auch hier der Trainingsplaner, das kommt daher, dass ich seit 10 Jahren Kraftsport mache, also Gewichte heben und so Sachen. Und ich habe immer alles von Hand notiert in so ein kariertes Büchlein und das hat mich genervt und deswegen habe ich auch das einfach erstellt nach meinen Vorstellungen und auch das wieder mit allen geteilt. Und so kommt nach und nach immer was dazu. Auch Teil 2 bin ich gerade dran von Nur was ich mag, vom Buch, wo es eben um die nicht materiellen Dinge geht. Also angefangen von, wie findet man seine Urlaubsdestination, die einem wirklich Spaß macht, weil da stand ich selber vor dem Problem, was ist eigentlich Urlaub für mich? Also ich habe das immer so vorgelebt bekommen von Familie, was Urlaub eigentlich ist und ich habe das immer genauso gemacht. Und mittlerweile merke ich, ist es eigentlich wirklich das, was ich noch will? Und auch bei Hobbys, ich entdecke meine Alltagsinseln. Darum geht es zum Beispiel auch in diesem Planer, dass man sich auch wirklich im Alltag Inseln schafft, die einem wieder Kraft geben, die einem Inspiration liefern, wo man mal aus dem Alltag ausbrechen kann, weil das habe ich mir jahrelang nicht gegönnt.
Also du bist über deine Themen praktisch durch dein eigenes Leben, durch deinen Alltag gekommen und hast dich davon inspirieren lassen und dann halt geschaut, okay, was für ein Buch könnte man eigentlich schreiben, das mir vielleicht dann auch helfen würde in der Situation, in der ich gerade stecke. Also du bist eigentlich deine erste Leserin sozusagen dann auch gleich.
Genau, also tatsächlich therapiere ich mich damit auch ein bisschen selber, ja.
Okay. Du hast es eben auch schon ein bisschen angesprochen, bei Nur was ich mag hast du eine Challenge gemacht. Also es, als Self-Publisher bist du ja auch deine eigene Vermarkterin, deine eigene Marketierfrau sozusagen und musst die Werbetrommel für dich rühren. Wie hast du das dann geschafft, auf dein Buch aufmerksam zu werfen?
Also ich muss ehrlich gestehen, also ich komme zwar aus dem Marketing, weil ich auch Grafikdesign gelernt habe, aber es war gar nicht Marketing so technisch, es war nicht die Intention, so wie kann ich das Buch jetzt vermarkten, sondern es war einfach, okay, in den Büchern, denen ich gelesen habe, die haben mich schon motiviert, aber wenn ich nicht so eine Anleitung habe, mach das, dann ich brauche das irgendwie. Und deswegen habe ich halt die Challenge gemacht und dann habe ich gedacht, cool, wenn ich die Challenge für andere mache, dann mache ich die doch mit. Und wenn ich schon jede Woche ein Video hochlade zu den einzelnen Aufgaben, dann kann ich das ja auch noch auf Instagram darauf hinweisen, damit es auch wirklich alle mitbekommen. Und daraus ist eine total tolle Marketingkampagne entstanden, aber gar nicht in dem Sinne, dass das die Intention war, sondern...
Aber magst du mal vielleicht erklären, wie du da vorgegangen bist? Also wie kann man sich diese Challenge jetzt vorstellen und als wenn ich jetzt auch ein Ratgeber-Autor bin, vielleicht adaptieren für mich als Idee?
Also in den meisten Aussortier-Ausmist-Büchern wird ja irgendeine Reihenfolge vorgeschlagen, mit der man halt anfangen sollte. Also mit was kann man gut starten, wenn man aussortieren möchte. Und häufig werden da Kleider genannt, also Kleidungsstücke. Und für mich war das eine sehr schwierige Kategorie anfangs, weil ich mit sehr vielen Kleidungsstücken Urlaube, Erinnerungen oder Emotionen verbunden habe. Und dann konnte ich die, also da fiel es mir einfach nicht so leicht zu starten. Und ich habe mir gedacht, womit habe ich absolut keine emotionale Verbindung? Mit Putzmitteln. Okay, Putzmittel müssen einfach nur funktionieren und entsprechend sortiert man an Tag 1 alle Putzmittel in der Wohnung aus. Dazu gehört natürlich auch der Besen und der Schwamm. Was funktioniert? Da kann man super objektiv entscheiden und dann Medikamente und dann nähert man sich den Dingen an, die dann immer schwieriger werden. Und letzten Endes sind es 35 Aufgaben geworden, wovon aber die letzten 5 dann schon darauf abzielen, die Dinge auch loszuwerden. Wie kann man die verschenken, verkaufen, spenden oder... auch zum Beispiel, wie kann man sich weitere Ziele definieren? Das war dann so der Schluss der Challenge.
Und genau, wie hast du das dann transportiert? Also du hast die Leute zum Mitmachen animiert. Du hast es ja dann auch, du hast so Kapitel, du hast eine Übersicht gemacht und dann mit PDF, dass man sich dann runterladen konnte und dann sozusagen mit dir zusammen diese Challenge gemacht?
Genau, also im Buch muss ich mal so erklären, es geht nicht nur um die Challenge, es geht am Anfang auch darum, um die Hintergründe, warum hat man zu viel, warum hängt man an den Dingen teilweise und wie kann man sich von dieser Bindung so ein bisschen lösen, um es von außen zu betrachten. Und dann gehen wir eben die einzelnen Bereiche durch und am Schluss ist dann die Challenge. Und dann habe ich nochmal auch für die Leute, die jetzt sich das Buch nicht gekauft haben und trotzdem mitmachen möchten, eine PDF zur Verfügung gestellt, online, kostenlos, wo einfach die einzelnen Aufgaben nochmal draufstehen, ohne viele Zusatzinformationen, aber ja.
Wir haben vorhin schon kurz darüber gesprochen, Themen besetzen, nachhaltig Themen besetzen. Du hast jetzt die tolle Situation gehabt, du hast schon eine eigene Community über YouTube gehabt und konntest darauf aufsatteln, um jetzt weiter dieses Thema über deinen großen Kanal zu spielen auch. Was hättest du denn als erfahrene YouTuberin für eine Empfehlung für Autoren, die auch jetzt im Sachbuch- und Ratgeberbereich unterwegs sind, YouTube auch für sich gern nutzen wollen würden, um halt dieses Thema zu besetzen, das sie haben? Was wäre das aus deiner erfahrenen Sicht so wichtige Dinge, die man beachten sollte? Was funktioniert gut? Was sollte man vielleicht eher weniger machen?
Also wenn man mit YouTube anfängt und macht nur ein Werbevideo für sein Buch, dann sollte man besser nichts erwarten, weil das wird nicht funktionieren. Also YouTube, genau wie Social Media, lebt halt tatsächlich vom Content, das heißt regelmäßig Content produzieren. Wenn man jetzt nicht so viel über das Thema des Buches machen kann, dann sollte man einen persönlichen Kanal aufbauen und tatsächlich eine Bindung aufbauen, was aber dann wirklich so 1-2 Jahre dauern kann. Das geht halt nicht so schnell und da ist es dann auch natürlich wichtig, dass man Qualität bringt, Mehrwert, dass man die Menschen mitreißt. Das ist schon sehr viel Arbeit. Meine Mama hat ja auch ein Buch geschrieben, ein Ratgeber, und sie hat einen sehr kleinen YouTube-Kanal. Und ich habe auch gesagt, da ist nicht die Zielgruppe für dein Buch, weil die Zielgruppe ihr sind Männer. Und von ihrem YouTube-Kanal sind es Frauen. Habe ich gesagt, dann mach einen neuen YouTube-Kanal, also im Prinzip ist es genau der Fall. Mach einen neuen YouTube-Kanal und nimm die einzelne kleine Bereiche aus deinem Buch und mach dazu einzelne kleine Videos. Und das macht sie gerade hervorragend. Also sie bringt jede Woche ein kurzes Video raus von 2 bis 5 Minuten, wo sie ein Thema behandelt, auch manche Dinge, die aus dem Alltag gerade passiert sind, die zum Buch passen und halt voll auf die Zielgruppe ausgerichtet.
Genau, ich glaube, das ist auch noch ein ganz entscheidender Punkt, den du da ansprichst, den eigenen Leser kennen tatsächlich. Ja. Also wer liest meine Bücher und darauf aufbauen dann natürlich auch weitere Bücher für diese Leserzielgruppe schreiben, seine Marketingmaßnahmen auf diese Leserzielgruppe ausrichten. Wo finde ich die überhaupt? Also genau. Sind die halt auf YouTube, sind die auf Instagram oder Facebook unterwegs? Wie näherst du dich dann deiner Zielgruppe an? Wo begegnest du ihr noch und wo aktivierst du sie?
Also ich muss sagen, ich habe das Buch ja geschrieben, weil ich mich selber auch als Zielgruppe sehe. Das heißt, durch die Social-Media-Welt wird man halt häufig dazu verleitet, durch die ganzen Hauls und Favoritenvideos Dinge zu kaufen und zu konsumieren. Und deswegen habe ich das auch als vorwiegende Zielgruppe jetzt mal genommen, weil ich dachte, da ist der größte Bedarf, die größte Verlockung, so viel Zeug anzusammeln. Aber darüber hinaus spricht das Cover wohl in der Buchhandlung auch viele andere Menschen an, auch ältere Zielgruppen. Also ich muss auch sagen, mein YouTube-Kanal hat ist der Durchschnitt 25, 26 Jahre alt, also jetzt auch nicht wahnsinnig jung. Und so verbreitet sich das jetzt auch durch die Buchhandlung, also auf zwei Wege. Über das Buch kommen jetzt auch Leute zu mir, also wo ich vorher gar nicht damit gerechnet habe.
Genau, da zwei Stichworte genannt, wo ich auch nochmal nachhaken wollte. Einmal Thema Buchhandlung, da wollte ich gleich noch drauf kommen, aber auch Thema Gestaltung. Du hast ja schon verraten, du bist selbst grafisch tätig, du kannst das einfach, hast die Ausbildung entsprechend als Grafikerin und machst ja auch die gesamte Buchgestaltung selbst und das ist dir auch sehr wichtig. Was kannst du da vielleicht so als Tipps geben für Ratgeber, Sachbuchautoren, die den Content ja dann vielleicht schon haben und da natürlich auch Experte sind, aber dann das Thema Gestaltung, also vielleicht eine einheitliche Bildmarke aufzubauen, entsprechend, wie kann ich über die Gestaltung auch beim Sachbuch begeistern?
Ja, also Wiedererkennungswert ist immer wichtig, egal ob man jetzt eine Marke ist, eine Person, also ein Blogger oder halt eine Persönlichkeit oder eine Buchmarke hat. Also bei mir ist halt immer die gleiche Schrift, die gleiche Farbwelt und egal wo ich das mache, da erkennt man, das ist nur, was ich mag. Und wenn man das selber nicht kann, würde ich jetzt empfehlen, das nicht irgendwie mit Word oder gar PowerPoint irgendwas zu gestalten, sondern ihr habt ja zum Beispiel auch so ein Cover-Design-Tool auf der Webseite oder sich halt an jemand wenden, der das auch professionell anbietet und der gibt dann auch Unterstützung dabei, das auch zum Beispiel auf Visitenkarten und Postkarten zu übertragen und also es ist schwierig, mit den professionellen Programmen umzugehen und auch teuer, die sich zu kaufen, wenn man halt die sonst nicht braucht.
Genau, dann lieber vielleicht einen Grafiker zur Seite nehmen oder halt schauen, ob die Plattform, über die man veröffentlicht, sowas anbietet. Stichwort Lesezeichen, du hast ja auch welche mitgebracht, genau mit deiner Bildsprache sozusagen. Du hast das T-Shirt an, also du präsentierst deine Marke in dem Sinne ja auch wunderbar. Und das hat ja auch Auswirkungen mittlerweile auf Buchhandlungen. Das Stichwort hattest du eben gerade selbst schon genannt. Dein Buch hat es auch geschafft, in Buchhandlungen auszulegen. Vielleicht magst du da mal erzählen, wie es dazu gekommen ist.
Also ich weiß nicht, wie es überall dazu gekommen ist, aber ich habe das Glück, dass von meinen Zuschauern tatsächlich ein paar Leute in Buchhandlungen arbeiten und dann gesagt haben wohl zur Chefin oder zum Chef, hey, lass uns mal das Buch bestellen. Und in Konstanz, da wo ich herkomme, da war es so, dass ich auch eben in den Buchladen gegangen bin, zu Hugendubel und habe gesagt, hey, darf ich hier vielleicht Lesezeichen auslegen? Und dann haben die gesagt, nein, das geht leider nicht, aber wir können ein Buch bestellen. Wie wäre es damit? Und dann habe ich gesagt, ja, gern. Und seitdem gehe ich auch immer mal wieder vorbei und schaue und mache auch mal wieder Fotos davon. Und das ist also sehr schön, wenn man eben unterstützt wird, auch als Self-Publisher.
Ja. Also entsprechend auch über die Community, über die eigene Reichweite deines YouTube-Kanals auch noch die Buchhändler über die eigenen Fans erreicht.
Genau. Und eine ganz kurze Sache, bevor ich es vergesse, nochmal, was das Cover betrifft. Man sollte das nicht unterschätzen, wie wichtig das ist. Egal, wie toll ein Buch geschrieben ist, im Buchladen oder auch auf der Webseite, das Cover, also man schaut immer erst das Bild an. Das ist auch bei YouTube so, auch der Tipp, das Thumbnail ist unglaublich wichtig. Man nimmt das Bild viel schneller wahr, als man jetzt den Text liest dazu. Und das sollte einfach ein Blickfang sein. Also natürlich hat jeder einen anderen Geschmack. Man kann nicht jeden Geschmack treffen, aber man sollte selber total überzeugt wenigstens davon sein. Und da sollte man ein bisschen was investieren. Das ist die Visitenkarte, das Gesicht nach außen.
Genau, also das ist ja erst ja auch, was der Leser sieht, das Cover, was auch natürlich den Buchhändler auch überzeugen muss, die professionelle Gestaltung des Buches. Klappentext nicht vergessen, das ist auch mal ein ganz wichtiges Thema, dass der entsprechend auch gut gemacht ist und begeistert. Das ist ja dann das Zweite, was sich der Leser klassischerweise anschaut. Hast du dir da, du bist ja neu jetzt mit Nur was ich mag eingestiegen ins Buch schreiben. Hast du dich denn da auch im Vorfeld irgendwie aufgeschlaut, wie ich sowas idealtypisch mache? Ich meine, du hast ja gleich einen unglaublich professionellen Aufschlag gemacht. Das Buch überzeugt Buchhändler, das ist die schwerste Zielgruppe überhaupt so ungefähr.
Also ich bin immer ein Freund davon, nicht zu viel was von anderen anzuschauen, weil man sich dann doch relativ schnell beeinflussen lässt, aber ich habe natürlich schon Bücher in der Hand gehabt und wusste, dass man Klappentext macht und als Grafikdesignerin habe ich halt auch schon Broschüren und alles Design. Von daher war das mir halt klar, dass die, also was halt wichtig ist bei einer Gestaltung, dass es nicht zu viele Blickfänge gibt. Also das Auge darf nicht hin und her springen, weil es sich nicht entscheiden kann, was ist der wichtigste Fokus auf einer Fläche. Das ist auch bei einem Plakat so. Da spricht man von einer Blickführung, dass man halt den Blick leitet. Und wenn es eben zu viele Sachen gibt, die zu groß sind, zu knallig, dann springt das Auge und kann nichts wahrnehmen. Deswegen war für mich halt der Titel ganz wichtig. Der sticht halt oben raus. Und dann kommt erst das Motiv. Ich habe das halt auch ein bisschen softer gehalten und zurückgenommen. Aber man nimmt es trotzdem wahr. Und ich wollte auch zum Beispiel mich, obwohl ich ja bekannt bin, nicht in Fokus stellen auf dem Cover, weil ich nicht wollte, dass man das Buch kauft wegen mir, sondern ich wollte ja auch neue Leute erreichen, weshalb ich mich eben hinten drauf gesetzt habe. Und eben wenn man so ein Gesicht zeigt, finde ich halt ganz wichtig auch. Also auch beim Buch, ich habe für meine Mama das Buchdesign gemacht, habe ich halt auch ein Foto von ihr drauf, weil ich finde, man will wissen, wer erzählt einem da jetzt eigentlich was. Persönlichkeit zeigen, sowohl bei YouTube als auch bei Büchern, finde ich ganz wichtig.
Genau, also das ist ja gerade in der Belletristik ist es nicht so wichtig, dass auf der U4, also auf der Rückseite der Autor zu finden ist, da kann man die eigene Vita gern auf die letzten Seiten setzen, aber gerade im Ratgeber-Sachbuchbereich ist es natürlich extremst wichtig für den Leser, wer sagt mir denn da überhaupt was, wer gibt mir die Tipps und möchte ich dann auch gern schnell erkennen und wissen, wer das ist und entsprechend, wie authentisch ist es, welche Kompetenz hat diese Person, um mir da Ratschläge zu geben. Von daher ganz wichtig für Sie als Ratgeber und Sachbuchautoren dann entsprechend auch, sich sichtbar auf der Rückseite zu machen. Wir wollen es natürlich auch gerne ein bisschen offen halten. Wenn ihr Sie Fragen an Sissi zum Thema Sachbuchratgeber habt, bitte gern fragen. Ich gucke auch schon immer ein bisschen so in die Runde, ob der Axel Schwab hier noch um die Ecke flitzt und aus seinem Zug gerannt kommt, aber das wird wahrscheinlich schwierig werden. Aber wir sind alle gleich auch nochmal bei uns am Stand. Bei BOD, den Gang einfach runter, D300, da ist Sissi dann, da ist dann hoffentlich auch der Axel und die Carina, wie gesagt, hat es leider nicht geschafft, aber all diese Bücher, die Sie hier vorne sehen, sind dann auch dort vorne käuflich erwerblich und natürlich signieren dann die anwesenden Autoren auch gern, also Sissi auf jeden Fall, die Bücher für euch oder für Sie, das machen wir natürlich möglich trotz Schneechaos. Jetzt gucke ich nochmal kurz in die Runde, haben wir erste Fragen? Da hinten. Ja. Ich komme mal, einen Moment. Ich hoffe, das funktioniert mit den Lautsprechern ohne Piepen.
Danke. Wie lang sind die YouTube-Beiträge, die ihr da pro Autor oder die Mutti ins Netz stellt?
Es kommt immer auf den Inhalt drauf an. Also man sollte ein Video nie künstlich in die Länge ziehen. Man sagt eigentlich, unter 10 Minuten sollten die Videos auf jeden Fall sein. Man macht sowas wie einen Vlog. Also wenn man so eine Hintergrundgeschichte erzählt, wie entsteht das Buch, und den Leser zum Beispiel mitnimmt, das ist auch für Autoren ganz interessant. Das macht auch die Laura Newman, ist auch BOD-Autorin. Und sie zeigt quasi das Chaos im Alltag, wie wenn ich schreibe, oh, und das klappt nicht und jetzt das klappt wieder. Und da können die Videos 20 Minuten, 30 Minuten lang sein. Wenn man jetzt eben so ein Thema rauspickt und sagt zum Beispiel, wie kann man in meinem Fall jetzt wohin mit den aussortierten Sachen? Ich meine, da habe ich ein 7-Minuten-Video draus gemacht, weil ich halt 5 verschiedene Bereiche da gezeigt habe. Ich sage immer so kurz wie möglich, so lang wie nötig. Und sich am besten nicht zu oft wiederholen, sondern vorher sich eine Struktur überlegen, was möchte man alles sagen. Und wenn es ein 2-Minuten-Video ist, ist super, weil auch ein Insider, die Watchtime, so nennt man das auf YouTube, ist super wichtig. Das heißt, wenn man ein kurzes Video macht und davon möglichst viel geschaut wird, ist man beim Algorithmus besser dran wie ein langes Video, wo man wenig davon schaut. Also man sollte gucken, dass der Zuschauer nicht so viel drin rumspringt zu den wichtigen Stellen, sondern tatsächlich alles irgendwie relevant ist. War das gut?
Vielleicht da nochmal einzuhaken, weil du ja einfach diese unglaubliche Erfahrung mit YouTube auch hast. Wie kann ich mich jetzt als Newbie, der jetzt vielleicht zum allerersten Mal da ein Video macht, darauf vorbereiten? Was sind so deine Ratschläge? Wir haben gerade schon gehört, inhaltlich darauf vorbereiten, vielleicht ein Skript machen. Also einmal von der inhaltlichen Seite, aber dann auch, was sollte technisch da sein? Ton ist sicherlich ja ein wichtiges Thema.
Genau, also das ist schwierig, alles so kurz zusammenzufassen. Ich mache auch Social Media Coaching tatsächlich. Das biete ich an mit meiner Firma Leuchtquelle. Da zeige ich im Prinzip genau das, wie kann man sich ein Studio einrichten, wie macht man das alles. Aber kurz gesagt, die meisten 13-Jährigen filmen schon mit Spiegelreflexkameras. Es gibt da auch kleine Kompaktkameras, die tolle Qualität liefern. Es muss nicht unbedingt das große Equipment sein, aber wichtig ist, dass ein rauschfreier Ton da ist. Sollte man definitiv mit Kopfhörern auch bei der Bearbeitung anhören, weil das nimmt man häufig nicht wahr. Und tatsächlich schauen halt viele auch mit iPhone-Kopfhörern an ihrem Smartphone. Am besten auch diese Technik ausprobieren beim Bearbeiten. Dann hört man es genau wie die Endzuschauer sozusagen. Dann natürlich, Bild muss klar sein, also 480p geht gar nicht, HD ist gerade so okay, man sollte aber eigentlich Full HD anbieten, die meisten schauen es aber dann doch in HD wegen der Internetverbindung. Und was ich aber viel wichtiger finde noch als das, ist tatsächlich, dass man sich vorher auflockert. Also meine allerersten Videos sind noch online, die sind eben schon 8 Jahre alt und man merkt halt so, ich bin gar nicht ich selber, ich bin irgendwie steif und versuche so ernst zu sein und am besten lockert man sich vorher auf. Also wenn ich so verkrampft bin, dann mache ich auch mal den hier und mache das so lang, bis ich anfange über mich selber zu lachen und dann bin ich locker und kann anfangen zu reden und ja, also am besten auch ein paar Mal machen. Ich denke, die ersten Videos sind bei jedem nicht so toll. Da werden viele Äms drin sein. Und das Schöne ist aber, YouTube folgt nicht den Richtlinien des Fernsehens und der professionellen Schnitttechnik, weil ich habe das ja gelernt im Studium, dass man da so Cuts macht, einfach so, hallo, ich bin die Sissy, Cut. Ich habe heute für euch Cut. Das sowas ist eigentlich unmöglich, wenn man das jetzt professionell betrachtet. Aber auf YouTube ist es total cool. Also es macht irgendwie jeder und es ist kein Problem. Das heißt, wenn man einen Fehler macht, kurz überlegen, weiterreden und hinterher rausschneiden. Ja. Also es kommt natürlich auch drauf an, wenn man jetzt irgendwie ein Wissenschaftler ist und hochprofessionell irgendwas macht, dann muss man überlegen, wie man das, es muss einfach passen zur Person und zum Content. Ja.
Genau, Stichwort Authentizität, auch hier wieder richtig. Ganz wichtig, sich selbst treu bleiben. Ich schaue weiter kurz da vorne, ja.
Hallo erstmal.
Hallo.
Und zwar, wie sah das bei dir mit der Motivation und Disziplin aus? Also könntest du da so richtig dranbleiben oder hattest du auch so Durststrecken, wo irgendwie nichts richtig aufs Papier wollte? Wie war das?
Also, sehr gute Frage. Ich denke, das hilft immer, sich eine Deadline zu setzen. Ich habe halt mir in den Kopf gesetzt, das Buch im Mai rauszubringen und es war einfach zu schön, es hat einfach zu toll gepasst mit diesen 35 Wochen und irgendwie hatte ich das halt so alles schon im Kopf und ich habe im Januar angefangen und es war halt sehr knapp und ich habe halt dann, ich hatte Phasen und Tage, wo ich dachte, alles, was ich schreibe, klingt total blöd, ich sollte es jetzt gerade nicht lassen, ich bin gerade nicht in der Stimmung und was ich dann gemacht habe, war halt recherchieren für andere Kapitel, also ich habe versucht, irgendwie immer weiterzumachen, es war manchmal echt zäh, aber ich denke mal, bei einem Ratgeber ist es, behaupte ich mal, einfacher als bei einem Roman. Weil im Prinzip geht es da ja um Fakt, man kann ja auch schon mal stichpunktartig dann Dinge sammeln und es dann an einem Tag schreiben, wo man im Flow ist.
Der Flow. Ja. Wir bleiben auch gleich im Flow. Wir gehen nämlich gleich zurück zu uns an den Stand, BOD, einfach hier den Gang runter auf der rechten Seite D300, da ist Sissy dann auf jeden Fall noch weiterhin.
Jetzt, wo es so schön voll ist.
Genau. Wir nehmen am besten alle mit, dann bleibt das voll und zwar da hinten bei Sissy. Genau, da sind auf jeden Fall deine Bücher da, nur was ich mag, auch zum Verkauf entsprechend. Auch die Bücher von Axel Schwab und Carina Pupecken, ich kann alle drei herzlich empfehlen, ganz toll. Also wer mal kochen möchte, vielleicht ganz kurz nochmal zu diesem wunderschönen Kochbuch von Carina. Alle Rezepte hier drin sind erstmal vegetarisch und sie hat das so toll aufgebaut, da wir heute alle sehr flexibel in unserer Ernährung sind. Man kann das dann entsprechend immer anpassen, entweder auf vegan oder auf Low Carb oder auf Paleo oder auf Flexi, also halt auch mit Fleisch. Also ganz tolle Ideen, ganz lecker. Einmal jetzt mit den Hauptgerichten, sie hat gestartet mit den Suppen, kann ich nur empfehlen, extremst leckere Rezepte. Und Axel Schwab ist unser Japan-Experte, hat jahrelang in Tokio auch gelebt. Wer sich für Japan, japanische Kultur interessiert, kann ich auch nur wärmstens ans Herz legen, so ist es. Er macht Reiseführer einmal für verschiedene Städte in Deutschland und jetzt auch ganz neu einen kleinen Japan-Knicke. Japan spielen in 60 Schritten, also wer mal vor einem Japan-Urlaub steht, unbedingt reinschauen. Da stehen so wichtige Dinge drin wie nicht im Zug essen, weil das finden Japaner extremst unhöflich. Gut, ich danke dir ganz herzlich, Sissy, dass du hier mit uns auf der Bühne warst, dass du es durch Schneechaos geschafft hast. Ich danke für die Aufmerksamkeit hier vorne und nochmal der Hinweis, wir sind gleich bei uns am Stand und da ist Sissy auch signiert, verkauft die Bücher entsprechend.
Und ich beantworte auch nochmal Fragen.
Und beantworte auch weiterhin Fragen zur Motivation und allem Möglichen.
Genau.
Ganz herzlichen Dank, einen schönen weiteren.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.